Ja, kurz eine oder zwei Vorbemerkungen. Man kann in 45 Minuten keinen befriedigenden Vortrag über das Gebet halten. Ich denke, das werdet ihr mir auch nicht verübeln. Es gibt eine Reihe Bücher zum Thema Gebet. Ich habe da eine ganze Ecke von verschiedenen Büchern, die sehr wertvoll sind. Wer möchte, kann da mal gucken. Und ich möchte auch versuchen, das Thema Gebet einzubinden in das Generalthema von Abel bis Babel. Und hoffe, dass mir das einigermaßen gelingt. Ich würde gerne zwei Texte lesen. Einmal aus 1. Mose 4. Die Namen sind uns inzwischen schon bekannt. Wir gehen jetzt wieder einen Schritt zurück. Zeitlich. Die letzten beiden Verse. Und Adam erkannte abermals seine Frau, und sie gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Seth. Denn Gott hat mir einen anderen Nachkommen gesetzt an die Stelle Abels, weil kein ihn erschlagen hat. Und Seth, auch ihm wurde ein Sohn geboren, und er gab ihm den Namen Enos oder Emosch, Enosch. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Das ist ein Schwerpunkt von dem, was ich gerne sagen möchte. Und im zweiten Teil würde ich gerne etwas sagen über einige Verse aus 2. Mose 17, die recht bekannt sind, wo wir eine sehr schöne Illustration für anhaltendes Gebet haben. 2. Mose 17. Ich lese ab Vers 9 bis 12, und Mose sprach zu Josua: Erwähle uns Männer und ziehe aus, streite wider Amalek. Morgen will ich auf den Gipfel des Hügels stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm gesagt hatte, um wider Amalek zu streiten. Und Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Gipfel des Hügels. Es geschah, wenn Mose seine Hand erhob, so hatte Israel die Oberhand, und wenn er seine Hand ruhen ließ, hatte Amalek die Oberhand. Und die Hände Moses wurden schwer. Da nahmen sie einen Stein, legten denselben unter ihn, und er setzte sich darauf, und Aaron und Hur unterstützten seine Hände, hier einer und dort einer. Und so waren seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Ganz kurz etwas zum ersten Buch Mose, Genesis, Ursprünge aus dem Griechischen. Im Hebräischen einfach nur im Anfang. Und wir finden tatsächlich in dem ersten Buch Mose die Anfänge, das ist euch bekannt, der Schöpfung, der Erde, der Pflanzen, der Tiere, der Menschen, Anfang der Sünde, der Gottlosigkeit, der Erlösung, der Opfer des Glaubens, und wir könnten da fortsetzen. Aber, und das ist für mein Thema wichtig, auch den Anfang des öffentlichen Gottesdienstes, der Anrufung oder Anbetung Gottes, Anfang des Gebets. Der Text, den wir gelesen haben in 1. Mose 4, da finden wir zum ersten Mal Gott anrufen, also beten. Natürlich, wir können annehmen, dass es vorher schon Einzelne gegeben hat, die gebetet haben. Adam, Eva, wir lesen das nicht ausdrücklich, aber wir können das doch aus der Namensgebung ihrer Kinder erkennen, dass sie eine Beziehung zu Gott pflegten. Abel natürlich, der auch opferte. Aber hier zum ersten Mal finden wir in 1. Mose 4 am Ende, dass man anfing, den Namen des Herrn anzurufen. Und zwar in der Mehrzahl. Es ist nicht einer, sondern man fing an. Und damit endet Kapitel 4. Dieses tragische Kapitel, wo der erste Mord geschildert wird, wo Kain verflucht wurde von Gott und vom Angesicht Gottes wegging, wo der Weg Kains, erinnern wir uns an Judas Vers 11, beschrieben wird: Wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen, und wo seine Nachkommen in 19 von 26 Versen in diesem Kapitel aufgelistet sind. Während die Segenslinie Seths nur aus zwei Versen besteht, aber mit diesem denkwürdigen Satz: Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Kapitel 4, ein Kapitel voller Gegenüberstellungen. Auf der einen Seite der Weg Kains und der gipfelt dann in seinen Nachkommen Lamech. Wir dürfen die nicht verwechseln. Also in beiden Linien Kains und auch in der anderen Linie finden wir diesen Namen wieder. Lamech, sein Name, starker Krieger, Überwinder, das passte auch zu seinem Leben. In der Linie Seth, in der Linie Verheißung, da finden wir dann Enos oder Enosch, übersetzt Mensch mit dem Nebenbegriff schwach und hinfällig. Interessanter Gegensatz. Lamech repräsentiert eine kulturell hochentwickelte Epoche, die ihren Schöpfer nicht mehr braucht. Stolz, selbstbewusst, gewalttätig, erfinderisch, unmoralisch. Das hat uns Johannes schon ein wenig deutlich gemacht. Ein alter Ausleger, John Bellett, einer der Väter der ersten Generation der Brüderbewegung, der schreibt dazu ganz kurz: Ihre Erfindungen haben ihr Sündenbewusstsein erstickt. Mit wenigen Worten viel gesagt. Wir haben schon gehört, dass wir bei Lamech denjenigen haben, der erste, der Polygamie einführt, er hatte zwei Frauen. Sein Sohn Jabal kann man übersetzen mit ertragspendend, das ist nicht so ganz einfach, also die Sprachkenner, die sind da immer am Ringen, wie man das am besten übersetzen kann, oder auch in Bewegung setzen. Auf jeden Fall ein Mann, der offensichtlich in Bewegung war und Unternehmer war. Er war der Vater der Zeltbewohner und Herdenbesitzer, also so etwas wie ein Unternehmer, der sich auf Viehzucht vor allem spezialisiert hat. Der zweite Sohn, Jubal, kann man übersetzen mit Erzeuger, also auch einer, der in Bewegung ist, oder auch Lärmmacher. Er war der Vater derer, die mit Laute und Flöte umgehen, der also für Unterhaltung sorgt, der den Sinnen etwas bietet. Und das bietet mir natürlich jetzt auch die Chance, auf ein Buch hinzuweisen zum Thema Musik, das ganz neu ist, von Georg Walter. Die meisten von euch kennen den Autor. Lobpreis, Anbetung, Worship, die Bibel und Musik, wie Christen dem Lob Gottes das strahlende Gesicht geben können, das Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Das wird schön ausgedrückt, finde ich. In diesem Buch schildert er zunächst einmal, was im Alten Testament über Musik und vor allem auch über Musikinstrumente geschrieben steht, welche Instrumente im Allgemeinen benutzt wurden, welche Instrumente beim Gottesdienst benutzt wurden. Das ist recht interessant. Dann die Fragen, die automatisch kommen. Ja, im Alten Testament hat man doch auch getanzt, wenn man sich freute und beim Beten und so weiter, Hände erheben. Das kommt alles vor. Das ist ein Buch, was Prinzipien deutlich macht, das also nicht sagt, das darfst du nicht, sondern ist wirklich eine sehr gute Hilfe zur Beurteilung. Dann im dritten Kapitel, Anbeter in Geist und Wahrheit. Was heißt das? Geistliche Musik ist für die Gläubigen und zum Herrn hin. Wie kann geistliche Musik wirklich entstehen und auch gebraucht werden? Dann in den nächsten Kapiteln Musik und die Kirchenväter, die Reformatoren und die Musik. Und dann natürlich auch, wie die ganze christliche Rockmusik in den 60er, 70er Jahren entstanden ist. Ein recht interessantes Kapitel auch für alle die Jüngeren unter uns. Kapitel 7, geistlicher Narzissmus, die Anbetung des Selbst, wie der Geist Jubals in die moderne Lobpreisszene Einzug hält. Also wir haben hier sehr schöne Bezüge auch zu unserem Text. Dann Kapitel 8, das wohlgefällige Lob Gottes, Anbetung muss total sein. Und dann kommt eine ziemliche Latte von Anhängen, was Luther so gesagt und geschrieben hat. Und die Argumente, die kommen, moderner Lobpreis ist lebendiger und so weiter. Wie ist das mit Melodien, die man übernimmt aus der Schlagerwelt und christliche Texte dazu dichtet? Ist Musik neutral? Dann auch sehr interessante Zitate von sogenannten Lobpreissängern oder wie man sie nennt, die sich auch kritisch äußern und die auch Erfahrungen gemacht haben mit ihrer Musik und da auch sehr ehrlich sind. Ganz interessant. Dann, was Kritiker der zeitgenössischen christlichen Musik zu sagen haben, eine ganze Menge relativ bekannter Leute. Und dann im Anhang auch eine Übersicht über die verschiedenen charismatischen Verlage und auch gerade auch die Verlage, die Musik produzieren und was man da alles noch beachten kann. 7,90 Euro im Athos, ein ganz neuer, frischer Verlag erschienen. 180 Seiten, ist auch einigermaßen preiswert. Also das Thema Musik ist ja nun wirklich aktuell in den Gemeinden und ist gut, wenn man sich da ein Bild macht und auch ein paar Argumente hat, die Hand und Fuß haben, sind Quellenangaben dabei. Ich meine, das wäre eine gute Hilfe. Ich weiß nicht, was der Dietrich hier euch dazu sagt. Hast du schon reingeguckt? Nicht. Gut, also das nur mal nebenbei als Anregung, da Büchertisch mal reinzugucken. So, zurück zu unserer Familie hier. Der dritte Sohn, und zwar ist das der erste von seiner zweiten Frau Zilla, heißt Tubal-Kain. Kann man übersetzen, einer, der produziert, der Gewinn macht. Also ihr merkt schon, dass die Namen alle irgendwas mit Gewinn, mit Vermehren und so weiter zu tun hat. Er war der Vater der Metallverarbeiter, sagt hier die Bibel in den Versen. Er hat also Werkzeuge geschmiedet, Waffen und dergleichen mehr. Das ist also recht interessant. Und dann finden wir auch in Kapitel 4, in Vers 23, die erste Dichtung in der Bibel. Dieses Lied, Vers 23, Lamech sprach zu seinen Frauen, Ada und Zilla, hört meine Stimme. Frauen Lamechs, hört auf meine Rede. Einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling oder einen jungen Mann für meine Strieme. Auch ganz interessant, wie dieser Mann hier auftritt. Er bezieht sich spöttisch auf Gottes Ausspruch. Jeder, der keinen erschlägt, siebenfach soll es gerecht werden. Das hatte Gott gesagt. Und das heißt, er kannte also Gottes Wort und Warnung, aber stellt sich selbst an die Stelle Gottes und redet von einer 77-fältigen Rache. Eine Strieme, also wenn einmal ein bisschen verletzt oder eine Ohrfeige gibt oder auf den Rücken haut, ich weiß auch nicht was, das wird mit Totschlag gerecht. Also ein Mann voller Gewalttat und Rachsucht und voller Stolz. Geld, Reichtum, Macht, Gewalt, Unterhaltung, das ist der Lebensinhalt dieser Sippe, die Gott den Rücken zugekehrt hatten. Sie wohnten östlich von Eden. Interessant ist, dass die drei Namen der Söhne alle Jubal, Jabal, Tubal eine gleiche Wortwurzel haben und eben alle etwas zu tun haben mit Aktivität, mit Machen, mit Schaffen und so weiter. Wir haben schon gehört von Johannes, dass die Schöpfungsordnungen Gottes abgelehnt wurden von dieser Linie, von dieser Sippe. Und wir fragen uns, was hatte auf der anderen Seite Seths Sippe anzubieten, der Sohn, den die Eva dann nach dem Tod von Abel geboren hatte. Wodurch machen sie sich bekannt? Was war ihr Lebensinhalt und Lebensziel? Sie machten sich keine Namen durch große Erfindungen. Wir lesen nichts von Gewinnmaximierung, keine Städtebauer wie der Sohn Kains, keine Unterhaltungskünstler, sondern angesichts der damaligen gottlosen Umwelt erfanden sie etwas anderes. Sie fingen an, auch ein Anfang, sie fingen an, den Namen des Herrn anzurufen. Ist das nicht interessant, wie die Bibel uns hier diese starken Kontraste vorstellt. Wir finden viermal in der Bibel diese Ausdrucksweise mit ein paar Zusätzen, wo es darum geht, den Namen des Herrn anrufen. Wer möchte, kann sich das aufschreiben. Joel 3, Vers 5, Apostelgeschichte 2, Vers 21, Römer 10, Vers 13, relativ bekannte Bibelverse mit dem Zusatz, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Ganz zentrale Verse. Man könnte fast sagen, hier finden wir das zum ersten Mal. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Errettung, egal ob aus zeitlichen Schwierigkeiten, Umständen und Notsituationen oder ob es um die ewige Rettung geht, dieses Gebet, dieses Anrufen Gottes rettet. Und einer der Namen Gottes lautet ja auch, Gott ist Rettung, Jesus. Interessant ist, dass die Hebräischkenner den Satz, den Namen des Herrn anrufen, als Ausdruck bezeichnen, die sich auf den regelmäßigen öffentlichen Gottesdienst beziehen oder bezieht. Zum Beispiel Arnold Fruchtenbaum, der schreibt das in seiner Auslegung zu 1. Mose, den ersten Kapiteln. Also den Namen des Herrn anrufen, das war nicht nur eine Sache eines Einzelnen, sondern einer Gemeinschaft. Und das erinnert auch an 1. Korinther 1, Vers 2, worin Paulus neben den Korinthern folgende Briefempfänger beschreibt: alle, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Das finde ich auch sehr schön. Und genau das kennzeichnete Seth und seine Familie. Sie fingen an, den Namen des Herrn anzurufen. In den Augen der Nachkommen Kains, wahrscheinlich Kulturbanausen, Weltfremde, Aussteiger, Rückständige, Mucker, Moralisten, Minderheit von namenlosen Fundamentalisten mit intoleranten, veralteten Sexualauffassungen. Aber welch ein Vorrecht, in solch einer gottlosen Zeit und Umgebung den Namen des Herrn anzurufen. Und das sollte uns auch Mut machen. Ich meine, wir blicken auch manchmal auf die ganzen Umstände, diese ganzen moralischen Entwicklungen und sind entsetzt. Aber wir dürfen gerade in dieser Zeit das tun, was hier die Familie Seth getan hat. Sie fing an, den Namen des Herrn anzurufen, ihn zu erheben, zu ihm zu beten, ihn zu loben, Fürbitte zu tun. Wie schön, dass wir Ewigkeitswerte kennen und diese auch im Alltag leben können, im Unterschied zu der Sippe Kains. Spurgeon hat sehr schön dazu geschrieben: Brüder, wenn irgendetwas uns veranlassen sollte, in unserer Anbetung Gottes kühn hervorzutreten, so ist es die Öffentlichkeit der Sünde der Gottlosen. Wenn irgendetwas uns miteinander verbinden sollte, so ist das Vorhandensein der Sünde in so vielen unserer Mitgeschöpfen. Wenn irgendetwas uns zum Gebet veranlassen sollte, so ist das Überhandnehmen der Missetat um uns her. Wenn irgendetwas uns fühlen lassen sollte, dass wir, die wir den Herrn lieben, uns verbinden müssen, um ihm zu dienen und unser ganzes Herz in vereintem Gebet zu den Füßen des Allerhöchsten zu legen und vereint den Gott über alles anzubeten, so ist das Lästern der Menschen, das wir hören, die Auflehnung wider den Herrn, die wir sehen müssen. Damals, als andere sich von Gottes Wegen abwandten, fingen Menschen an, den Namen des Herrn anzurufen. Und so, Geliebte, sollte es bei euch sein, die ihr seine getreuen Untertanen seid. Also der Spurgeon, der kann das viel besser sagen, auch wie ich das hier zu stammeln versuche. Welch ein Vorrecht, in diesen Umständen dazu zu denen zu gehören, die den Namen des Herrn anrufen. Und das gibt uns Grund genug, die Umstände, die Traurigen, uns zusammenzuschließen, uns gegenseitig zu ermutigen, gerade deswegen umso mehr. Auch wenn wir belächelt werden, sowohl von einer gottlosen Welt, wie auch von einer diesseits ausgerichteten Christenheit, auch dann, wenn wir nur eine kleine Zahl sind. Warren Wiersbe, der auch schon heute Nachmittag zitiert wurde, in seiner Auslegung sei gegründet. Er hat ja eine sehr, sehr schöne Auslegungsreihe über das Alte Testament geschrieben. Da sind so ein paar Sätze, 27 Bände, die laufen auch mit der Zeit aus. Deswegen der Sonderpreis von 120 Euro alle zusammen statt 299 Euro. Eine sehr erbauliche, aber auch tiefgehende, leicht verständliche Auslegung, kann man sich nur freuen. Johannes, ich nehme an, du kannst das bestätigen. Er nickt. Er schrieb dazu: Wenn es daher so aussieht, als gehe das Werk des Herrn zugrunde, wenn Sie sich vorkommen, als seien Sie der einzige übrig gebliebene, der Gott kennt, dann denken Sie an Enosch und den gottesfürchtigen Überrest seiner Zeit, die den Herrn anriefen. Denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viele oder durch wenige zu helfen. Ein weiteres schönes Zitat von dem schon erwähnten John Bellett. Der schreibt noch etwas Schönes über die Familie Seth. Also ihr merkt, ich habe viel gesammelt und gestohlen, kann man auch sagen, um euch ein bisschen die Situation lieb zu machen. Sie überließen die Welt Kain. Wir finden nicht das geringste Anzeichen von einem Streit, noch hören wir irgendeinen Laut der Klage. In ihren Lebensgewohnheiten und den Grundsätzen ihrer Handlungsweise sind sie so verschieden von ihrem ungerechten Bruder, als ob sie von einem anderen Stamm oder in einer anderen Welt wären. Keins Familie macht gleichsam die ganze Weltgeschichte. Sie bauen Städte, fördern die Künste, treiben Handel, erfinden Vergnügungen und Zeitvertreib. Aber in all diesem wird die Familie Setz nicht gesehen. Die einen nennen sich Städte nach ihren eigenen Namen. Die anderen nennen sich selbst nach dem Namen Gottes. Die einen tun alles Mögliche, die Welt zu ihrem und nicht zu des Herrn Eigentum zu machen. Die anderen geben sich selbst dem Herrn hin. Kain schreibt seinen eigenen Namen auf die Erde. Seth schreibt den Namen des Herrn auf sich selbst. Auch das finde ich sehr, sehr schön. Was wird man von mir und dir einmal in Erinnerung halten? Waren wir Macher wie die Nachkommen Kains oder Beter wie die Nachkommen Seths? Gehören wir zu denen, von denen Gott auch einmal sagen kann, sie riefen den Namen des Herrn an? Ich habe ein Buch hier liegen, das ist auch recht neu, ist erst 2-3 Monate alt, in den letzten Wochen mit großer Freude und Dankbarkeit gelesen von Jim Berg. Er ist Professor an einer Bob Jones Universität in den USA. Gott ist mehr als genug. Vielleicht kennt ihr das Buch, verändert in seinem Ebenbild, das hat er auch geschrieben. Grundlagen für eine ruhige Seele. Dieses Buch hat er vor einigen Jahren geschrieben, als er am offenen Herzen operiert wurde und dann mehrere Monate Zeit in der Reha verbrachte. Und da hat er das Thema einfach mal durchdacht und reflektiert. Was ist mir Gott wert? Ist Gott wirklich mehr als genug? In jungen Jahren hatte er eine interessante Begegnung. Er war auf der Universität, ich zitiere, als sich jemand sagen hörte, und ich danke dir, Eva, dass du die Vorlage schon geleistet hast, du bist nicht bereit für das Leben, bis du weißt, was auf deinem Grabstein stehen soll. Damit war gemeint, dass man nicht weiß, wie man sein Leben jetzt führen soll, wenn man nicht weiß, wie man es beenden will. Die göttliche Logik hinter dieser Aussage bohrte sich tief in meine Seele. Ich ging zurück auf mein Zimmer, nahm ein weißes Papier, zeichnete einen einfachen Grabstein. Ihr habt den ja noch vor Augen, hoffe ich. In den nächsten Tagen dachte ich darüber nach. Ich bat Gott, mir zu zeigen, was ihm wichtig ist, was mein Leben kennzeichnen sollte. Während der ganzen Zeit durchsuchte ich die Bibel und stieß schließlich auf Jeremia 9, Vers 22 und 23. So spricht der Herr: Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt. Mir war sofort klar, dass dies die Wahrheit war, nach der ich gesucht hatte. Daraufhin schrieb ich folgende Worte auf meinen Papiergrabstein: Hier liegt ein Mann, der Gott kannte. Ich verlange nicht von meiner Familie, dass sie das auf meinen Grabstein schreibt, aber ich habe mich entschieden, so zu leben, dass alle, die mich sehen, zu dem Schluss kommen, dass es für mich entscheidend ist, Gott zu kennen. Meine Studien zum Thema Zufriedenheit nach der Herzoperation brachten mich dazu, den Text meines Grabsteins umzuändern in: Hier liegt ein Mann, der Gott kannte und für den Gott mehr als genug war. Ist das nicht schön? Tja, wenn uns der Roland eben gefragt hat, gibt es ja einen, der zufrieden ist mit seinem Gebetsleben, da würde ich gerne fragen, gibt es einen unter uns, für den Gott mehr als genug ist? Den würde ich auch gerne kennenlernen. Paulus schreibt, er hat davon Zeugnis abgelegt und wir können das auch. Wir haben denselben Gott. Noch ein Zitat. Wenn Gott das Größte in deinem Leben darstellt, brauchst und willst du nichts anderes. Er ist mehr als genug. Umgekehrt heißt das, wenn Gott uns nicht genügt, dann wird uns auch alles andere nicht zufriedenstellen. Und dieses Buch über die Genügsamkeit in Gott, Gott ist mehr als genug, möchte ich euch ganz warm empfehlen. Gott sei Dank ist es auch ziemlich preiswert, 6,95 €. Auch so angelegt, dass man das als Kurs benutzen kann, in kleinen und größeren Gruppen, mit einigen sehr schönen, wertvollen Anhängen bei etwa 230 oder 240 Seiten. Dieses Buch hatte mich dann auch angeregt. Wir hatten über Pfingsten eine Freizeit-Taufpunkt mit 200 jungen Leuten von 18 bis 25 Jahren etwa. Und ich durfte da zu den jungen Damen sprechen in einem Seminar und hatte ihnen dann auch einen Zettel überreicht, so ähnlich wie du. Nur ich kann natürlich nicht so gut mit dem Computer umgehen. Da war dann so ein ähnlicher Grabstein aufgemalt und die Damen, die durften oder konnten, wenn sie wollten, da auch mal reinschreiben, was darauf stehen sollte, auf ihrem Grabstein. Ich glaube, dass das heilsam ist. Ich habe die also nicht eingesammelt, die Zettel, die mussten das auch nicht abgeben. Aber ist doch eine gute Sache, darüber nachzudenken. Vor einigen Tagen, die Geschwister sitzen auch da hinten irgendwo, die sagt mir, wir haben schon unseren Grabstein fertig oder zumindest bestellt mit Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist eine gute Idee. Da weiß man also solche, die im Friedhof besuchen, hin auf den Herrn. Und ich habe mir auch oft die Frage gestellt, was sollte da auf meinem Grabstein stehen? Ich bin am Zweifeln, ich habe also noch nicht das Richtige gefunden. Vielleicht könnt ihr mir ein paar Tipps geben, die unter euch, die damit Erfahrung haben. Aber ich meine, nicht mit dem Sterben Erfahrung haben, sondern mit Grabsteinen, meine ich. Aber ich meine, gerade für die Jüngeren unter uns ist das doch, meine ich, wirklich eine Anregung, über ihr Leben nachzudenken. Ja, was soll einmal über mein Leben gesagt werden? Was soll darüber stehen? Und mein Lebensziel bestimmt doch meinen Lebensstil. So werde ich doch mein Leben einrichten. Und ich meine, das passt sehr gut zu unserem Kapitel, das wir da gelesen haben. Einmal diese Linie von Kain, die haben wirklich was gebracht. Und dann, naja, diese armen Seth-Nachkömmlinge, die nichts anderes hatten als ihren Herrn. Und doch so reich waren. Ja, nachdem wir auf den ersten Blättern der Bibel so ein bisschen über das erste Gebet, was uns mitgeteilt wird, nachgedacht haben, möchte ich dann gerne etwas sagen zu dem Gebet dort auf dem Gipfel des Hügels in 2. Mose 17. Hier finden wir auch eine Gebetsversammlung. Und vielleicht kann man hier etwas sagen über das Vorrecht und die Chancen des Gebets in unserer jetzigen Zeit. In 1. Timotheus 2, Vers 8 befiehlt ja Paulus als Herold und Apostel Gottes, dass die Männer, da geht es also um Gottesdienst, an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben. Das finden wir auch hier bei diesen dreien, zumindest bei dem Mose, dort auf der Spitze des Hügels. Und ich glaube, dass sich das wirklich auf die offizielle Gebetsversammlung der Gemeinde bezieht, wo die Männer zum Gebet aufgefordert werden. Und dafür braucht man keine Geistesgabe oder eine Berufung als Vorbeter oder als Langbeter. Ich meine, laut sollte man beten, aber nicht unbedingt lange in der Gebetsversammlung. Kurze Gebete sind lang genug, Pflicht des Spurgeon zu sagen. Und ich denke, die allgemeine Müdigkeit und Geringschätzung der Gebetsstunde kommt auch daher, dass so viele Brüder endlos lange Gebete sprechen und meinen, sie müssten ihr geistliches Wissen in Gebete verpacken und rechts und links noch ein paar Ohrfeigen verteilen oder Mahnungen geben, in einem Gebet verpackt. Das ist wirklich eine Unart, liebe Brüder. Und wenn ihr den jungen Geschwistern Gebetsstunden madig oder leid machen wollt, dann macht so weiter. Übt euch darin und seid Vorbilder darin. Kurze, gezielte Gebete und dann werden alle Amen sagen und die Schwestern werden sich freuen, dass sie Amen sagen dürfen und die haben auch nicht das Bedürfnis, dann noch viel zu beten, wenn die Brüder wirklich hier diese Ermahnung, die Paulus ausspricht, ernst nehmen, dass die Männer an jedem Ort heilige Hände aufheben. Und das ist ein ganz großes Vorrecht, gerade für uns, die wir Männer sind. Und das kann man hier sehr schön an diesem Bild an dieser Geschichte in 2. Mose 17 deutlich machen. Hier finden wir den ersten Kampf des Volkes Israel in der Wüste und der wird entschieden von den erhobenen Händen des Mose. Sieg und Niederlage hängen davon ab. Mose auf dem Gipfel des Hügels mit dem Stab Gottes in der Hand. wird meist und oft und mit gewissem Recht auch als ein Bild unseres Herrn Jesus verwandt. Er betet für uns. Und so wie Mose betet, bis die Sonne unterging, betet unser Herr für uns, bis, wir bei ihm sind. Das dürfen wir wissen. Aber ich persönlich meine, und ich stehe auch nicht alleine damit, dass es vielleicht noch deutlicher ein Bild für unsere Aufgabe als Männer ist, das Gebet nicht zu vernachlässigen. Die geistlichen Siege werden auf dem Gipfel des Hügels entschieden. Und wir können dann sagen, also in der Gebetsversammlung oder auch in deiner Gebetskammer. Josua und seine Krieger im Tal mit dem Schwert in der Hand, die sind nötig. Aber ihre Schlagkraft ist von dem Gebet, den erhobenen Händen auf dem Gipfel abhängig. Und dazu einige Beobachtungen und praktische Anwendungen. Wenn das wahr ist, dass das Gebet über Sieg und Niederlage im Volk Gottes entscheidet, warum beten wir dann so wenig? Tozer, von dem liegt ein Buch da, das könnt ihr kostenlos mitnehmen, auch mehrere Exemplare. Der schrieb einmal, und ich glaube, das ist ganz wichtig für die Brüder unter uns, die Verantwortung in den Gemeinden haben und die wir predigen, sieh zu, dass du mehr betest als predigst. Verbringe mehr Zeit mit Gott als mit Menschen in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, das ist eine ganz große Not unter Brüdern, die viel im Dienst stehen in der Wortverkündigung. Und die sollten dieses Wort von Tozer wirklich mal zu Herzen nehmen. Und ich möchte das auch tun, dass wir mehr beten als predigen. Spurgeon sagte, sieh keinem Menschen ins Gesicht, bis du das Angesicht Gottes gesehen hast. Sprich mit niemandem, bevor du nicht das Gespräch mit dem Höchsten gesucht hast. Wir wissen alle, Roland hat es schon gesagt, wie wichtig Gebet ist. Und doch tun wir es so wenig. Und gerade die, die viel reden über Gebet oder über die Bibel und über das Kommen des Herrn und über die Typologie der Bibel und was, wenn man die fragt, wie viel Zeit verbringst du wirklich im Gebet, dann ist das sehr, sehr beschämend. Ich war noch ein relativ junger Christ, waren inzwischen verheiratet, hatten auch sicherlich die ersten 2, 3 Kinder. Da bekam ich Besuch von 2 Brüdern, die heute in der Führung der Deutschen Evangelischen Allianz sehr bekannt sind. Damals waren sie noch nicht so bekannt und wir waren einigermaßen gut befreundet. Die besuchten mich im Buchladen und irgendwie kamen wir dann auf Gebet zu sprechen. Und ich habe damals schon mir angewöhnt, mal zu lernen von anderen und habe gefragt, wie sieht es aus bei euch? Ihr seid ja auch ein paar Jahre älter wie ich. Mit dem Gebetsleben. Wie viel Zeit verbringt ihr im Gebet? Da gucken die beiden, das waren Freunde, sich an, ob sie jetzt ehrlich sein sollten. Und da fing der Erste an und sagte, also, hört doch keiner zu, wenn ich ehrlich bin, 5 Minuten am Tag. Und der andere, wenn es bei mir nur 5 Minuten wären. Und damit meine ich jetzt nicht das Tischgebet, sondern wo man sich Zeit nimmt, gezielt, zu beten, Gott zu loben, Fürbitte zu tun. Und ich glaube, das ist kein Ausnahmefall gewesen. Diese beiden haben viele Bücher geschrieben. Einige, ich weiß es nicht, glaube, liegen auch am Büchertisch. Das ist ein katastrophaler Mangel in unserem Leben. Ich sage hier Dinge, die wir alle wissen. Aber mein Wunsch und Gebet ist, dass sich irgendwas ändert in unserem Leben. Das ändert sich nur, wenn wir wirklich Buße tun und uns Dinge vornehmen und sie nicht lassen. Unter uns sind Geschwister, die wollen ab Montag aufhören mit Rauchen. Das ist eine harte Geschichte, sage ich euch. Jahrzehntelang geraucht, die brauchen Fürbitte. Aber diejenigen unter uns, die nicht mehr gewohnt sind, gezielt und ausgiebig zu beten, wann willst du mal anfangen? Dazu gehört auch Überwindung. Und das ist nicht leicht. Als in der jungen Gemeinde in Jerusalem organisatorische Probleme mit der Versorgung der Witwen gab, gab es ja ziemliche Streitereien, delegierten sie die Aufgaben an Diakone, könnte man sagen, und sagten, wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Apostelgeschichte 6, Vers 4. Ich finde, das ist auch schön, die Reihenfolge. Nicht im Wort Gottes und Gebet, sondern im Gebet und im Wort Gottes. Das Gebet muss immer Vorrang haben in unserem Leben, vor dem Bibelstudium. Und beten ist Schwerstarbeit. Wir lesen in 2. Mose 17, deswegen ist das so eine schöne Illustration, dass beim Beten die Hände des Mose schwer wurden. Das lesen wir nicht von Josua, der unten im Tal mit seinen Männern kämpfte. Es wird zumindest nicht berichtet. Und das war keine Altersschwäche bei Mose. Bei seinem Nachruf im letzten Kapitel, im 5. Mose, da können wir lesen, dass seine Kraft nicht geschwunden war im hohen Alter. Beten ist Schwerstarbeit. Sehr ermüdend. 2 Stunden Gebet, Fürbitte ist schwerer als 2 Stunden harte Gartenarbeit oder Holzspalten. Es ist ein Kampf gegen Müdigkeit, abschweifende Gedanken, deren man sich oft schämen muss, muss ich von mir zumindest sagen, weil dann die feurigen Pfeile des Teufels fliegen, jede Menge. Und ich glaube, da können wir alle ein Lied von singen, wie man plötzlich im Gebet an Dinge denkt, die völlig verrückt und völlig total daneben sind. Man muss sich wieder besinnen und den Herrn um Vergebung bitten und dann weitermachen. Und das schildert uns die Bibel auch ganz realistisch. Denken wir an die 3 Jünger auf dem Berg der Verklärung. Denken wir an die 3 in Gethsemane. 1 Stunde mit mir wachen, bitte. Ich brauche euch jetzt einmal. Sie schliefen ein. Wurden geweckt und schliefen weiter. Und er sagt, komm, schlaf weiter, ruh dich aus. So sind wir. Wir brauchen aber auch Unterstützung. Und auch das finde ich schön in diesem Bild hier, die 3 auf dem Gipfel des Hügels. Mose braucht den Aaron, den hohen Priester, und Hur. Ich glaube, wir finden ihn hier zum ersten Mal auf Deutsch, weiß, rein oder auch Adel, ein Adeliger. Hur war ein Freund und Mitarbeiter des Mose, das lesen wir in der weiteren Geschichte. Aaron war der hohe Priester. Und ich finde, das ist ein wunderschönes Bild. Aaron natürlich von unserem hohen Priester, der für uns betet und der uns auch die Hand hebt, dass wir nicht müde werden im Gebet. Hebräer 7, Vers 25, der allezeit lebt, um die Gott nahen, zu vertreten. Und Hur ein Bild von Brüdern und Schwestern, die uns im Gebet unterstützen, tragen, ermutigen, Freunde, zu denen wir Vertrauen haben, zu denen wir sagen können, wie Paulus in manchen Briefen, betet für mich oder betet für uns. Wie schön, diese 3 dort auf dem Berg zu sehen. Mose, ausgestreckten Händen. Dann schließlich unterstützt von Aaron, der eine Hand hält, Hur, die andere Hand. Unser Herr betet für uns. Er möchte uns stützen. Aber wie schön, wenn wir auch Brüder und Schwestern haben, die uns im Gebet stützen. Ein Gebet, bis die Sonne untergeht. Aaron und Hur unterstützten seine Hände, hier eine und dort eine, und so waren seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Wir können heute sagen, solange es Tag ist, solange wir leben, und solange die Gemeinde auf Erden ist, ist Gebet notwendig. Samuel war ja ein Beter, und als er im Alter als Richter abgesetzt wurde, da spürten die Israeliten sehr bald, wen sie da verloren und wen sie abgesetzt hatten. Einen treuen Beter. Und dann ist das ergreifend zu lesen, wie sie ihn anflehen, nachdem sie dann ihren Saul bekommen haben, doch weiter für sie zu Gott zu beten. Wie reagiert jetzt der alte Samuel? Er sagt wunderschöne Worte. Fern sei es von mir, gegen den Herrn zu sündigen und aufzuhören, für euch zu bitten. 1. Samuel 10, Vers 23. Für ihn wäre es Sünde gewesen, aufzuhören zu beten. So ernst hat er Gebet genommen. Welch ein schönes Vorbild. Für diesen treuen Beter wäre es eine Schuld gewesen, mit der Fürbitte für das Volk aufzuhören. Und so betete er auch, bis seine Sonne unterging. Und dann kam ganz Israel zusammen, und um ihn zu klagen. Und man begrub ihn in seinem Haus in Rama. Man hatte ihn als Beter verloren. Aber wie schön, jetzt kommen sie alle zusammen, die, die ihn abgelehnt haben vorher, zu seinem Begräbnis. Und sie klagen um ihn, weil sie um den großen Verlust jetzt wussten. Samuels Leben war vom Gebet eingerahmt. Als Kind hatte er von seiner Mutter Hanna gelernt. Und er blieb ein Beter bis an sein Lebensende. Ich habe hier diese wunderschöne Biografie über Bhakt Singh liegen, ein auserwähltes Werkzeug Gottes in Indien. Ich habe gehört, es wären Inder unter uns. Sie sind schon wieder weg. Naja. Ich hätte gerne mal gefragt, ob Sie von diesem Mann wissen. Ich weiß nicht, ob ihr alle dieses Buch gelesen habt. Leider ist das nicht mehr Mode, Biografien zu lesen. Ich finde das sehr, sehr schade. Man kann da so viel lernen. Vorbilder, Maßstäbe. Man muss nicht alle Fehler machen, die die schon gemacht haben. Man kann so viel lernen. Und das war ein Mann, der wirklich ein Beter war. Er ist im Jahr 2000 heimgegangen. Bei seiner Beerdigung waren 250.000 Trauergäste. Hyderabad in Indien. Die ganze Stadt stand still. Die Leute, die kletterten auf die Laternen, auf die Bäume, auf die Häuser, um noch mal einen Blick zu werfen über diesen Mann, der im hohen Alter von fast 100 Jahren jetzt beerdigt wurde. Ein Mann, der, seitdem er wiedergeboren war und dem Herrn diente in Indien, nie ein Portemonnaie hatte und eine Brieftasche, kein Bankkonto, kein Auto, noch nicht mal ein Fahrrad, kein eigenes Haus, ein Zimmerchen von 3 oder 4 mal 4 Metern, das er oft mit anderen geteilt hat. Aber er war ein Beter. Und Gott konnte ihn benutzen, um hunderte, manche sagen tausende Versammlungen zu gründen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber nah an 1000 auf jeden Fall. Und jetzt noch, wenn man nach Indien kommt, kennt man ihn. Und einer seiner Mitarbeiter, Koshi, der auch öfter hier in Deutschland war, der hat diese Biografie geschrieben. Äußerst beschämend, sehr interessant, auch wenn sein Schreibstil so ein bisschen indisch ist. Die haben so etwas andere Art zu schreiben, wie wir das gewohnt sind. Aber ich möchte euch von diesem Mann, der wirklich ein Vorbild war als Beter, 1, 2 Szenen vorlesen. Ein britischer Missionar in Pakistan, Paul Marsh, vielleicht kennt ihr ihn den Namen nach, der hat auch Bücher geschrieben, der war auch vorher, glaube ich, in Marokko, berichtete über das Gebetsleben von Bhakt Singh. In den 50er Jahren waren wir ans Ende einer Versammlung gekommen, welche Bhakt Singh in Lahore abgehalten hatte, und ich wurde beauftragt, ihn am Morgen um 7.30 Uhr abzuholen und an die indische Grenze zu bringen. Ich kam um 7.30 Uhr an, also morgens, und fand alle Brüder im Gebet vor. Ich dachte, dass ich mich vielleicht in der Zeit geirrt hatte und zu spät gekommen war. Als sie aufhörten, entschuldigte ich mich für die Verspätung. Mach dir keine Sorgen, sagte ein Bruder, du bist nicht zu spät gekommen. Wir haben gerade unsere Gebetsversammlung beendet, die gestern Abend nach der Versammlung begann. Die Brüder hatten ungefähr 16 Stunden gebetet. Das war typisch für die Persönlichkeit und den Charakter von Bhakt Singh. Das kennen wir überhaupt nicht, sowas. Daniel Smith, auch einer, der ihn gut kannte, schrieb über sein Gebetsleben, über dessen Gebetsleben von Bhakt Singh. Noch vieles könnte von ihm gesagt werden, doch über allem steht ein Gebetsleben, wie ich es noch bei keinem anderen Menschen gesehen habe. Und ich bin viel in der Welt herumgekommen. Bhakt Singh steht früh auf, manchmal um 4 Uhr morgens, obwohl er selten vor Mitternacht zu Bett geht. Sein Tag beginnt mit einigen Stunden Gebet und Bibellesen. Niemand wacht ihn zu stören, kein Ruf zum Frühstück darf ihn in seiner Stille vor dem Herrn unterbrechen. Den ganzen Tag wird jede Angelegenheit im Gebet vor den Herrn gebracht. Nichts wird getan, keine Reise unternommen, ohne dass er gebetet hat. Niemals wagt er sich ohne Gebet nach draußen. Niemals tritt er ohne Gebet in ein Haus ein oder verlässt es ohne Gebet. Niemals empfängt oder entlässt er einen Besucher ohne Gebet. Zu keiner Zeit des Tages scheint sein Gebetsgeist gelähmt zu sein. Er führte ein wahres Gebetsleben. Das sind nur ein paar Beispiele von Brüdern, die ihn kennen. Ich bin sehr dankbar. Mit meiner Frau haben wir ihn in den 70er Jahren auch noch kennengelernt. Ist ganz beeindruckend. Ein ganz schlichter, einfacher, demütiger Mann, der die Bibel sehr gut kannte. Manche sagen, er kannte sie auswendig, das weiß ich nicht. Aber der zitierte laufend Bibelverse, ohne in seine Bibel zu gucken. Er hatte immer eine Bibel in der Hand. Er brauchte nie was nachschlagen. Er hatte sie alle im Kopf. Für uns war das wirklich ein Phänomen. Ein schönes Beispiel. Bitte lest solche Biografien und gerade die Offenbart Singh, wie Gott sich zu Gebet bekennt und zu einem wirklich einem Lebensstil der Jüngerschaft, der auf den Herrn vertraut und von ihm alles erwartet. Ist der Gipfel deines Lebens deine Familie besetzt? Du als Familienvater, als Ehemann. Ist der Gipfel des Hügels deiner Gemeinde mit Betern besetzt? Dann wird es Sieg in deinem Leben und auch in deiner Gemeinde geben. Und ich schließe mit einer Begebenheit, die erst 3 Monate alt ist und die deutlich macht, wie auch junge Christen, und dazu noch eine junge Frau von 21 Jahren, durch Gebet ein Segen sein kann. Hier sind ja erfreulicherweise viele junge Geschwister auf dieser Konferenz. Das ist hier eine Biografie von einem Mann, der im Jahr 2000 heimgegangen ist im hohen Alter. Aber ich möchte euch eine Begebenheit erzählen von einer jungen Frau, 21 Jahre alt, in Honduras. Im Februar war ich dort. Seit 20 Jahren besuchen wir immer im Februar Honduras, einige Wochen, und besuchen da die Gemeinden, versuchen da auch viel Literatur ins Land zu bringen und zu verbreiten. Und wir haben dort einen guten Freund, Omar Ortiz. Er ist ein einheimischer Evangelist und Missionar. Und der erzählte mir bei meinem letzten Besuch folgende Geschichte. Und zwar von dieser jungen Frau, Rixi heißt sie. 21 Jahre alt, sie hat keinen Vater mehr. Sie lebt mit ihrer Mutter und Schwester in einer ganz kleinen Hütte, ganz abgelegen da in irgendeiner Walachei in Honduras. Und hatte vor 1-2 Jahren durch eine Radiobotschaft das Evangelium gehört und war zum Glauben gekommen. Irgendwie wurde sie dann eingeladen zu einer Bibelfreizeit, wo dieser Freund Omar Ortiz ein Seminar hielt über persönliche Evangelisation, und der verschenkte ihr dann und auch den Teilnehmern offensichtlich ein Buch über das Gebetsleben unseres Herrn Jesus. Und das hat sie gelesen. Und das hat sie so angeregt, dass sie anfing, jeden Morgen erstmal 10 Minuten zu beten. So hatte sie das in dem Buch auch gelesen. Man sollte jetzt nicht sich übernehmen und gleich mal anfangen mit 10 Stunden, sondern erstmal mit 10 Minuten. Und dann hat sie jetzt erhöht in den nächsten Wochen auf 15 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten, 40 Minuten. Und als dann mein Freund Oma sie Anfang des Jahres besuchte, dort in diesem Dorf, da schämte sie sich, ihn zu empfangen, weil sie nur so arm waren, eine kleine Hütte besaßen und sie konnte ihm zum Mittagessen nur ein bisschen Reis und Bohnen anbieten, wie das so üblich ist in diesen armen Familien dort. Aber nachdem sie dann gegessen hatten, dann sagte Rixi zu dem Oma, ihrem geistlichen Mentor oder Vater, könnte man fast sagen, darf ich dir mal mein Gebetshaus zeigen? Ja, sagt der Oma, herzlich gerne. Und dann nahm sie den Oma mit, 150 Meter entfernt. Da war eine Palme, die Rixi-Palme. Sie hat in dem Buch ein Zitat von Piper gelesen, dass man zum Gebet einen ruhigen Ort suchen soll, der nicht zu bequem ist. Und sie meinte, das wäre ideal. So eine Palme dort hinten, da geht keiner sonst hin. Und es ist auch nicht zu bequem, dass man einschläft. Und sie pflegt jetzt jeden Morgen von 4 bis 6 Uhr dort zu beten und jeden Morgen einen Bibelvers auswendig zu lernen. 21 Jahre. Sie hat sich inzwischen in einer kleinen Gemeinde in Dos Combros, in dem kleinen Dorf, wo sie lebte, angeschlossen. Eine Gemeinde, die vom Aussterben bedroht ist. Nur noch alte Geschwister, keine Jugend mehr da. Und sie kam mit ihrer Schwester, die jetzt auch erweckt worden war, mit in diese Gemeinde. Und nachdem sie den Kurs für persönliche Evangelisation gelesen hatte, hatte sie den Wunsch, jetzt auch im Dorf das zu praktizieren. Und sie ging dann, wie das in Honduras üblich ist, und sicherlich keine schlechte Gewohnheit, zu den Ältesten der Gemeinde hin und sagte, hört mal, ich würde ganz gerne hier im Dorf Hausbesuche machen. In Honduras ist das so, wie im Allgemeinen in Süd- und Mittelamerika. Hausbesuche ist ein ganz probates Mittel zur Evangelisation. Denn die Leute haben Zeit, freuen sich, wenn sie Besuch kriegen. Die meisten sind arbeitslos. Sie sind auch sehr kontaktfreudig und gesprächig. Und so ist das kein Problem, auch bei Ungläubigen anzuklopfen. Und wenn man nicht schon gerade aus Mormonen oder Zeugen Jehovas erkannt wird, dann lädt man die auch gerne ein, kriegt auch meist eine Tasse Kaffee und so weiter. Und sie fragte, seid ihr einverstanden, wenn ich das tue? Ja, sagten die, also das ist sicherlich nicht verkehrt. Geh mal los, wir werden für dich beten. Ja, dann ging sie los, hat das ganze Dorf besucht und mit ihnen gesprochen. Ist wahrscheinlich keiner zum Glauben gekommen, aber sie war fertig damit. Ich weiß nicht, wie viele Monate sie gebraucht hat. Und dann ging sie wieder zu den Ältesten und sagte, hör mal, jetzt, ich bin fertig geworden mit dem Dorf. Seid ihr einverstanden, wenn ich ins Nachbardorf gehe? Die Ältesten sagten, ja, wenn du meinst, also wir werden für dich beten. Sie waren alle schon alt und auch resigniert. Keiner ging mit, aber sie wollten beten. Ist ja auch schön. Dann ging sie in das nächste Dorf, Aquacate, machte Haus für Haus Besuche und kommt dann plötzlich an ein Haus, was so ein bisschen zurücksteht, ein bisschen verwitterte Aufschrift, Türen verschlossen. Da steht oben drüber, nicht mehr so ganz leicht zu lesen, Sala Evangelica. Das heißt, Evangeliumssaal. Das ist die übliche Bezeichnung für eine Brüderversammlung in Lateinamerika. Sala Evangelica. Ja, und die versucht da ein bisschen zu ziehen und zu rütteln, alles verschlossen und verrammelt. Geht dann zu den Ältesten zurück und sagt, hört mal, ich habe hier im Nachbardorf doch tatsächlich eine Sala Evangelica gefunden. Habe ich noch nie was von gehört. Wisst ihr, was da los ist? Türen verschlossen und so weiter. Ja, sagen die, vor vielen Jahrzehnten oder ich weiß nicht mehr, wie viele Jahre das waren, haben wir mal versucht, in diesem Dorf zu evangelisieren. Und dann war da auch Interesse da. Und dann haben wir da so ein kleines Häuschen gebaut, Sala Evangelica. Aber dann ist die Sache irgendwie eingeschlafen und wir haben die Türen verschlossen und tja, das war's. Da sagte die Rixi, Brüder, habt ihr was dagegen, wenn ich da mal ein bisschen aufräume, Fenster putze, beziehungsweise putzen braucht man da nicht, da hat man ja nur offene, wie nennt man das, bitte? Offene Löcher, ja, genau. Aber ein bisschen sauber machen, da sagten die Brüder, selbstverständlich, mach mal. Sie wollte dort Kinderstunden machen, wir beten für dich. Ja, dann hat sie angefangen einzuladen. Ersten Samstagnachmittag, kein Kind kam. War natürlich sehr enttäuschend. Hatte viel gebetet, sich viel Mühe gemacht, hat ihre Schwester mitgenommen beim Arbeiten. Zweite Stunde kamen 4 Kinder. Aber auch nur enttäuschend. Sollte sie weitermachen? Und dann hat sie sich Einladungen gemacht und hat nochmal eine Runde gedreht im Dorf. In jede Familie hinein und tatsächlich, jetzt kommen jeden Samstag 35 Kinder zur Kinderstunde. Dann sagte die Rixi, jetzt haben wir so einen schönen Raum, könnten wir nicht jeden Samstagabend eine Evangelisation machen, auch für die Eltern? Geht wieder zu den Ältesten hin und sagt, liebe Brüder, wie denkt ihr, wäre das nicht schön, wenn wir da jeden Samstag abends Evangelisation machen würden? Ja, sagten die Älteren, mach man. Sorg mal dafür, wir beten für dich. Jetzt musste ein Bruder her. Es war keiner bereit, von denen da zu predigen. Sie waren alt und müde geworden. Sie haben gebetet, ganz sicherlich. Und dann war wirklich ein Evangelist bereit, Oscar Zavala, vielleicht merkt ihr euch diesen Namen, vielleicht denkt einer ab und zu mal an ihn im Gebet, der jeden Samstag 2 Stunden mit dem Auto fährt von La Ceiba in dieses Dorf, um da abends das Evangelium zu verkündigen.
Wie heißt er?
Oscar Zavala. Jetzt kam ein neues Problem. Jetzt kamen die Leute, aber sie hatten keine Toiletten. Ist ja auch peinlich, oder? Natürlich kann man nach draußen gehen, da ist alles nicht ganz so schlimm, wie wenn man das hier machen würde. Und wir hörten davon, Und dann haben wir gesagt, wir waren ja nun gerade da in der Nähe, also da müssen wir helfen, ist gar kein Problem. Was kostet so 2 Toiletten mit Waschgelegenheit? Dann haben die dann überlegt, wenn wir alles selber machen und nur die Geräte kaufen, oder wie nennt man das, die Materialien, 2.500 Dollar, da kommen wir mit hin. Ja, und das haben wir dann sofort auch ihnen gegeben und haben sich die Freunde daran gemacht und haben das aufgebaut. Jetzt bekam ich vor 14 Tagen einen Brief von dem Oma Ortiz. Er hätte selbst die ganzen Kloschüsseln und so weiter dann in einem Laden da bestellt. Und dann fragte die Frau, die Verkäuferin, wofür braucht er denn eigentlich? Ja, da hat er gesagt, wir wollen da in der Saale Evangelica so ein paar Toiletten bauen. Ach, sagt sie, ich bin auch Christ, krieg dafür einen halben Preis. Und dann konnten sie dann 1250 Dollar noch an arme Leute weitergeben. Er war ganz glücklich darüber. Warum erzähle ich das? Eine ungebildete, arme, schlichte, einfache Schwester. Die fängt an zu beten und da kommt etwas in Bewegung. Keine großartigen Predigten. Die haben wahrscheinlich noch niemals eine Gitarre dabei, um die Lieder zu begleiten. Aber Gott bekennt sich zu diesen schlichten, einfachen Leuten und da entsteht eine Gemeinde. Noch ist sie nicht da, zumindest weiß ich es nicht. Aber ich bin überzeugt, dass es weitergeht dort. Wo gebetet wird, da öffnet sich der Himmel und die Städte bewegt sich. Es geht etwas in Bewegung. Nicht wie bei den Söhnen Kains, die hatten andere Projekte. Aber wie schön wäre das, wenn wir ja durch ein wenig Nachdenken über die ersten Beter in der Bibel und über Mose, diesen Beter, ganz neu den Wunsch haben, und beten, Herr Jesus, hilf uns, lehre uns beten. Wir brauchen deine Hilfe, du musst uns unterstützen. Und dass wir auch zueinander sagen, bete für mich, dass mein Gebetsleben sich verändert.